Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag. Wir widmen uns heute einer Komikerin, die schwer einzuordnen ist.
Who is this tall lady? Is she Iranian? Is she Jewish? Is she Arab? Should I be boycotting this show?
Noam Schuster.
Shalom, Noam.
Woo!
Mazel Tov.
Ja, Noam Schuster heißt sie, eine israelische Comedian, die ihre Show sowohl für ein israelisches als auch ein arabisches Publikum macht. Coexistence My Ass, so lautet der Titel einer ihrer Shows und auch des Films, der jetzt bei uns in die Kinos kommt. Premiere hatte Coexistence My Ass im letzten Jahr beim Sundance Festival. Im Augenblick läuft eine neue Ausgabe des Sundance Festivals in Park City im US-Bundesstaat Utah, die letzte an dem Ort. Wir sprechen über die Highlights und die Stimmung. Außerdem gehen wir ins kanadische Quebec, denn von da aus hat eine neue Fernsehserie ihren Siegeszug angetreten. Sie spielt im Eishockey-Milieu und heißt Heated Rivalry. Am Donnerstag kommt der Dokumentarfilm Coexistence My Ass ins Kino. Im Zentrum die israelische Stand-up-Comedian und Aktivistin Noam Schuster Eliassi. Eine Frau mit scharfem Witz und scharfer Kritik. Der Film begleitet sie über einen Zeitraum von etwa 5 Jahren.
I'm only staying for 7 minutes, not 70 years.
Ja, sie bleibe nur 7 Minuten auf der Bühne, nicht 70 Jahre, sagt sie eingangs im Film beim Comedy-Festival vor arabischem Publikum. Aufgewachsen im außergewöhnlichen, gemischt jüdisch-arabischen Dorf Neve Shalom Wahad As-Salam war sie lange Zeit der lebende Beweis dafür, dass eigentlich alles möglich wäre, das friedliche Miteinander inklusive. Aber während sich die politische Realität im Nahen Osten weiter zuspitzt, zweifelt sie an alten Strategien des Friedens und wirft stattdessen das Mikrofon in die Arena, um mit bissiger Satire Ungleichheiten und Machtverhältnisse zu entlarven.
Not a good time to be leftist in Israel.
Ja, es ist gerade nicht einfach, links zu sein in Israel, sagt Noam Schuster bei Beginn des Gazakriegs. Der Film zeigt ihre Auftritte, ihre Videos, ihr Ringen mit Publikum und Politik und lässt uns mitlachen und dann wieder schlucken. Regie geführt hat Amber Fares, die seit der Premiere von Coexistence My Ass in Sundance im letzten Jahr mit dem Film durch die Welt tourte. Ich konnte vor der Sendung in einer Videokonferenz mit Amber Fares sprechen. Was hat sie anfangs an Noam Schuster Eliassi gereizt? War es nur Noams Comedy? War es ihr Aktivismus oder irgendetwas in ihrer persönlichen Geschichte?
Actually, Noam's a friend of mine. We've known each other for many, many years. I lived in Ramallah in Palestine for 7 years.
Noam ist eigentlich eine Freundin von mir. Wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe etwa 7 Jahre in Ramallah in Palästina gelebt. Dort habe ich meinen ersten Film gedreht, Speed Sisters, über eine Gruppe palästinensischer Rennfahrerinnen. Noam und ich haben uns angefreundet. Als ich Palästina verließ und in die USA zog, sah ich in den sozialen Medien, dass Noam satirische Sketche und Auftritte in arabischen Fernsehnachrichten postete. Ich war neugierig, was sie vorhatte. Dann hat sie gepostet, dass sie in die USA kommen würde. Sie hatte ein Stipendium an der Peace and Divinity School in Harvard bekommen und wollte eine One-Woman-Show namens Coexistence My Ass entwickeln. Als Noam und ich uns kurz darauf in Brooklyn trafen, hat sie mir erklärt, was sie mit dieser Comedy-Show vorhatte. Natürlich kenne ich ihre politischen Ansichten und ihr Privatleben. Und ich fand es interessant, das mit ihr zu erforschen. Damals dachte ich, der Film würde von einer israelischen Komikerin handeln, die versucht, in den USA Fuß zu fassen und im ganzen Land
auftreten.
Dann nahm das Leben eine andere Wendung. Covid kam und sie musste nach Israel zurückkehren. Ich wusste nicht, wann ich wieder mit ihr drehen würde. Also rief ich 2 befreundete Filmemacher und Kameraleute an, Rachel Leah Jones und Philipp Belaish, und sie begannen, Noam zu filmen. Ich gehe bei vielen Filmen so vor. Ich finde eine interessante Figur und wir schauen, wohin uns das führt.
Dann kam auch der 7. Oktober und vieles änderte sich. Noam ist in einer zweisprachigen jüdisch-arabischen Gemeinde aufgewachsen, was ihre Überzeugung von der Koexistenz geprägt hat. Wie hat sich diese Erziehung Ihrer Meinung nach in Noams späterem politischen Engagement ausgewirkt, vor allem während des Gazakriegs?
Noam is from a village that is halfway between Tel Aviv and Jerusalem, and it's a village where Palestinian citizens of Israel and Israeli Jews live together in sort of this egalitarian experiment, right?
Noam kommt aus einem Dorf, das auf halbem Weg zwischen Tel Aviv und Jerusalem liegt. Es ist ein Dorf, in dem palästinensische Israelis und israelische Juden in einem egalitären Experiment zusammenleben und sich die Verwaltung des Dorfes teilen. Außerdem gibt es dort eine Schule, vom Kindergarten bis zur 6. Klasse, in der alle Kinder Arabisch lernen. Noam kommt auch aus einer Familie von Aktivisten. Ihre frühesten Erinnerungen an ihren Vater sind, dass er immer wieder in Militärhaft kam, weil er sich weigerte, im Westjordanland zu dienen. Noam wuchs also nicht nur in diesem Dorf auf, sondern auch in einer Familie, die sehr politisch war. Noams Comedy ist also sehr, sehr persönlich. Und natürlich hat das Aufwachsen in diesem Dorf einen großen Einfluss auf ihre Comedy und auch auf sie selbst, ihren Aktivismus, weshalb der Film eine sehr starke moralische Ausrichtung hat. Nach dem 7. Oktober war sie sich sehr klar darüber, was sie gesehen hatte.
Wir sehen im Film, dass sich Noam in einer Krise befindet, was ihre Arbeit als Comedian angeht. Denn der 7. Oktober wirft für sie die Frage auf, wie kann man in einer solchen existenziellen und politischen Krise überhaupt Comedy machen?
Ich glaube, Noam würde sagen, dass es zu dieser Zeit viele Comedians gab, mit denen sie zuvor in Israel auf der Bühne gestanden hatte, die Comedy auf TikTok nutzten, um die Truppen zu unterhalten, bevor sie nach Gaza gingen. Ich glaube, Noam war sehr außergewöhnlich in ihrem Moralverständnis, wie man Comedy einsetzt. Man kann Comedy nutzen, um sich über Leute lustig zu machen, die mehr Macht haben als man selber. Man kann sie aber auch nutzen, um sich über Menschen mit weniger Macht lustig zu machen. Und Noam provoziert gegen die Macht nach oben. Sie fordert heraus. Aber gleichzeitig gibt es Momente, in denen Comedy für sie keinen Sinn mehr ergab. Seit einiger Zeit macht sie wieder Comedy, aber um den 7. Oktober herum hat sie eine Pause eingelegt.
Ihr Dokumentarfilm ist eine Mischung aus Stand-up-Comedy-Aufnahmen, persönlichen Videotagebüchern und politischen Kommentaren. Wie haben Sie an dieser Struktur gearbeitet?
Wir wussten von Anfang an, dass wir die Comedy-Show, an der Noam arbeitete, und unseren Film quasi im Tandem entwickeln wollten. Das sollte die narrative Grundlage sein und die traditionellen Interviews ersetzen, die man oft in Dokumentarfilmen sieht. Und dann wussten wir, dass ihre Witze unglaublich persönlich sind. Das hat vor allem im ersten Teil des Films geholfen, indem man beginnt, sie kennenzulernen. Das hatten wir immer im Hinterkopf. Und das hat sich noch einmal herauskristallisiert, als wir den Film geschnitten haben. Es gibt die Comedy-Karriere, es gibt ihr Privatleben und ihr politisches Leben. Und wir haben überlegt, wie wir diese drei Teile miteinander verknüpfen können.
Interweave those three sections of Noam's life. And so that, yeah, I think the comedy, I don't know, I think the comedy show is just, it's really unique.
Ich finde, die Comedy Show ist eine einzigartige Möglichkeit, sowohl ihre Geschichte als auch ihre Comedy zu zeigen. Es hat Spaß gemacht, mit diesem Element zu spielen. Der Rest des Films ist ziemlich chronologisch aufgebaut. Das Interessante an dem Film ist, dass er locker anfängt. Natürlich schwebt der 7. Oktober über dem ganzen Film und er taucht in einem Moment auf, in dem man es irgendwie nicht erwartet. Es fängt mit einem Witz an und wird dann ernst.
Die Begriffe, die im Film immer wieder auftauchen, sind Koexistenz, Dialog, Friedensprozess. Begriffe, auf die Menschen unterschiedlich reagieren und mit denen sie Unterschiedliches verbinden. Was waren Ihre Erfahrungen bei den Vorführungen des letzten Jahres?
I mean, I guess it depends on who the audience is and what perspective they're coming from. You know, the film shows the 4-year lead up to October 7th. So
das hängt vom Publikum ab und deren Perspektive. Der Film zeigt die 4 Jahre vor dem 7. Oktober. Er widerlegt also den Mythos, dass das Ganze aus dem Nichts kam. Es kann unangenehm sein, diesen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Und es ist für einige auch unangenehm, wenn Noam am Ende des Films von einem Völkermord spricht. Sie fragt, wie wir erwarten können, mit Menschen zusammenzuleben, denen wir nicht das Recht auf Existenz in ihrem Zuhause zugestehen, in ihrem Land, in ihrer Heimat. Und dass Koexistenz nur zwischen Gleichberechtigten möglich ist, nicht zwischen Unterdrückern und Unterdrückten.
Coexistence can only happen between equals, not from the oppressor and the oppressed. And I mean, I think it depends on what perspective you're coming to the film with.
Es hängt, wie gesagt, von der Perspektive ab. Ich habe von einigen arabischen Zuschauern gehört, dass ihnen der erste Teil des Films etwas unangenehm ist, weil ihnen nicht klar ist, welche Richtung der Film nach den Ereignissen vom 7. Oktober einnimmt. Andere Zuschauer hingegen begleiten sie bis zum Ende. Und gerade da werden sie mit einigen ihrer Ideale konfrontiert.
Und wie geht es Noam im Moment?
Sie hat vor ein paar Tagen ein Baby bekommen. Sie ist jetzt Mutter.
Die Regisseurin Amber Fares über die israelische Comedian Noam Schuster Eliassi und den Dokumentarfilm Coexistence My Ass, der kommt am Donnerstag ins Kino. Die Reform der deutschen Filmförderung, sie ist mittlerweile zum endlosen Drama geworden. Das neue Filmförderungsgesetz ist zwar 2025 in Kraft getreten, aber zentrale Punkte fehlen nach wie vor. Das Steueranreizmodell und die Investitionsverpflichtung für Streamer. Die Branche drängt zur Eile, auch angesichts der wachsenden Macht der US-Streamer. Aber die Bundesregierung lässt auf sich warten. Christian Berndt über das Scheitern der deutschen Filmpolitik, Drohungen aus den USA und die Verzweiflung in der Branche.
Als am Mittwoch der erste Koalitionsausschuss der Bundesregierung in diesem Jahr tagte, sollte es auch um die Filmpolitik gehen. Aber kurzfristig wurde das Thema von der Tagesordnung genommen, denn SPD und CDU sind in einem zentralen Punkt der Filmpolitik uneins, der Frage einer Investitionsverpflichtung. In der deutschen Filmbranche, die gerade in einer der größten wirtschaftlichen Krisen ihrer Geschichte steckt, herrscht Entsetzen. Der Vorstandsvorsitzende der Gilde Deutscher Filmkunsttheater, Christian Breuer.
Ich bin Zweckoptimist, von daher würde ich jetzt erstmal darauf setzen, dass die normative Kraft des Faktischen einen Druck ausübt, der groß genug ist, dass es da noch zu einer guten Lösung kommt. Falls das nicht geschehen sollte, wäre das natürlich für die Filmwirtschaft eine Katastrophe und dann würde es mittelbar natürlich auch die Kinos betreffen.
Letztes Jahr war das neue Filmförderungsgesetz in Kraft getreten. Zusätzlich sollten zur Reform der Filmförderung 2 weitere Säulen folgen. Ein Steueranreizmodell für Filmproduktionen in Deutschland und eine Investitionsverpflichtung für Streamer und Fernsehsender in die deutsche Filmproduktionslandschaft. Der neue Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hatte angekündigt, diese beiden von seiner Vorgängerin geplanten Säulen umzusetzen. Doch dann wurde erst das Steueranreizmodell beerdigt, weil sich der Bundesfinanzminister und die Bundesländer sperrten. Dann erklärte Weimer, auf eine freiwillige Abgabe der Streamer zu setzen.
Mein Grundgespür würde sagen, alles, was ich freiwillig mache, mache ich nur in einem möglicherweise Rahmen, der mir nicht wehtut. Fakt ist, wir brauchen relevante Verpflichtungen, um hier wirklich den Produktionsstandort unabhängig zu stärken.
Weimer setzt auf Freiwilligkeit. Die Streamer haben ihm nach Verhandlungen Investitionen von 1,8 Milliarden Euro in Deutschland zugesagt. Die Produktionsallianz kritisiert, dass diese Investitionen noch unter dem lägen, was die Streamer hier ohnehin investieren würden. Weimar sieht das anders und argumentiert außerdem, eine Investitionsverpflichtung würde Strafzölle der USA provozieren.
Wolfram Weimer war es ja gerade, der zu Beginn seiner Amtszeit ein Plattform Soli gefordert hat. Und was man natürlich auch mitbekommt, auch aus den letzten Wochen, natürlich müssen wir uns auf unsere Hinterbeine stellen und mit dem rasseln, was wir haben. Europa, auch Deutschland, muss sehen, wie es mit ganzer Nachhaltigkeit auch seine Wirtschaft und seine Interessen vertritt.
Christian Breuer hält trotz Drohungen der US-Regierung eine Regulierung der Streamer in Europa für notwendig, weil in Hollywood die Konzentrationsprozesse massiv voranschreiten. Die drohende Übernahme von Warner Discovery durch Netflix oder Paramount zum Beispiel werde auch auf Deutschland Auswirkungen haben.
Wir haben das ja erlebt bei Disney und Fox. Vor der Fusion haben beide 26 Filme in die Kinos gebracht. Jetzt nach der Übernahme waren es 14 Filme. Jetzt muss man natürlich auch sehen, dass gerade Warner ein wichtiger Partner der deutschen Kinos war. Im letzten Jahr, da war einerseits One Battle After Another ein ganz großer Erfolg und auf der anderen Seite Amrum. Und jetzt haben wir die Premiere, ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, auch von Warner produziert.
Ob diese Investitionen ins deutsche Kino nach einer Übernahme von Warner Discovery so bleiben würden, ist fraglich, so Breuer, denn die Maxime von Netflix sei, Plattform first. Nach den jahrelangen Bemühungen um die Filmförderung kommt nun am Ende vielleicht kein Ergebnis heraus, weil die SPD eine Investitionsverpflichtung fordert, die CDU aber auf Freiwilligkeit setzt. Das findet auch der Direktor der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, Wolf Plessmann, fatal.
Also nachdem das jetzt so eine lange Wackelpartie schon war, halte ich das tatsächlich für eine Katastrophe. Weil es waren, glaube ich, jetzt eine ganze Menge Produktionen in Lauerstellung und die haben halt darauf gewartet, dass es zu diesen Entscheidungen jetzt kommt. Wenn jetzt gar nichts kommt, dann wird es aus meiner Sicht dazu kommen, dass dann eben Produktionen abwandern.
Hinzu kommt, Weimar hatte als Ersatz für das ausbleibende Steueranreizmodell eine Verdoppelung der Bundesfilmförderung versprochen. Die ist allerdings laut Koalitionsvertrag an die Einführung einer Investitionsverpflichtung gekoppelt. Die Deutsche Film- und Fernsehakademie hat kürzlich mit 6 weiteren Filmhochschulen in einer Stellungnahme die Umsetzung einer Investitionsverpflichtung gefordert.
Wir wählen für den deutschen Markt ja auch aus und das heißt, dass auch in Deutschland investiert werden muss, damit die Menschen dann auch hier Arbeit finden, auch wenn wir natürlich alle internationale Studierende auch haben, aber auch viele werden danach in Deutschland ihrer Arbeit nachgehen und deshalb ist es für uns durchaus wichtig, dass sie eben auch darauf vorbereitet werden können, in Deutschland arbeiten zu können.
Mittlerweile hat sich die Krise der deutschen Filmwirtschaft so weit herumgesprochen, dass die Zahl der Bewerbungen für die Filmhochschulen zurückgeht, sagt Plessmann. Aber die Fronten zwischen SPD und CDU sind in der Frage der Investitionsverpflichtung derart festgefahren, dass die Fantasie fehlt, sich eine Einigung vorzustellen. Trotzdem glauben beide Seiten noch an einen Kompromiss, hört man aus den Regierungsparteien. Selbst wenn dieser Kompromiss noch kommt, für die deutsche Filmwirtschaft ist diese Hängepartie schon lange ein Desaster.
Eine Investitionsverpflichtung für Streamer scheint derzeit in weite Ferne gerückt. Christian Berndt hat berichtet. Ein Kuchen für den Präsidenten, so heißt ein Spielfilm, der am Donnerstag bei uns in die Kinos kommt. Und so unschuldig dieser Titel auch klingt, so viel erzählt er doch über das Leben im Irak der 1990er Jahre, der Zeit der Sanktionen, der Mangelwirtschaft und politischer Willkür unter Saddam Hussein. Die 9-jährige Lamia wird von ihrer Schule ausgewählt, zum Geburtstag des Präsidenten einen Kuchen zu backen. Eine Ehre und zugleich auch eine Bedrohung, denn Zucker, Mehl und Eier sind Luxusgüter. Gemeinsam mit ihrem Freund Said macht sich Lamia auf den Weg in die nächste Stadt, auf der Suche nach den Zutaten.
Ich brauche 5 Eier, ein Kilo Mehl und ein von Zucker.
Hast du hier vielleicht irgendwo Zucker gesehen? Ich verkaufe nur Eier, aber keinen Zucker.
Die nehme ich.
5 kosten 2500.
So viel habe ich aber nicht.
Das ist doch nicht mein Problem.
Ja, Lamia gibt nicht auf. Jeder Schritt ist ein Tanz auf dem schmalen Grat zwischen Hoffnung, Komik und existenzieller Not. Ein Kuchen für den Präsidenten erzählt davon leise, präzise und immer wieder mit feinem, fast widerspenstigem Humor. Regie geführt hat Hassan Hadi, für den dieser Film das Spielfilmdebüt ist. Der Film feierte seine Weltpremiere in der Director's Fortnight in Cannes, wo er mit der Kamera d'Or als bester Debütfilm ausgezeichnet wurde. Eine historische Premiere für das irakische Kino. Ich habe mit Hassan Hadi über diesen Film gesprochen und ihn zunächst gefragt, warum er ausgerechnet diese Geschichte, diese Erinnerung an Kindheit und Macht zum Ausgangspunkt seines ersten Spielfilms gemacht hat.
I think for my first feature film I tried to pick something I'm more familiar with and more confident.
Ich habe für meinen ersten Spielfilm etwas ausgewählt, mit dem ich vertraut bin und bei dem ich mich sicher fühle. Ich habe mich an meine Kindheit erinnert. Ich habe über die Jahre nachgedacht, in denen wir solche Sachen machen mussten, wie einen Kuchen backen für Saddam Hussein. Das hat etwas in mir ausgelöst und ich war ziemlich überrascht oder schockiert, dass noch nie ein irakischer Film über diese Zeit gedreht wurde. Diese Ära hat den Irak stark beeinflusst. Sie hat das soziale Gefüge zerstört, die ethischen Strukturen der Gesellschaft. Deshalb hat es mich interessiert, in die Vergangenheit zurückzugehen und mich von meiner Kindheit inspirieren zu lassen. Something that I can be inspired from by my
childhood and make this film. Es ist die Geschichte eines Mädchens, Lamia, das ausgewählt wird, einen Kuchen für die Schule zu backen, für Saddam Hussein. Wie erinnern Sie sich an diese Ereignisse und diese Zeit?
Das war in den frühen 1990er Jahren während des ersten Golfkriegs. Ich erinnere mich, dass Lebensmittel knapp waren, dass es keine Medikamente gab. Ich erinnere mich an all das, was unser tägliches Leben und Überleben beeinträchtigt hat.
At the same time, even as a kid, you feel there is something almost absurd happening, that's like there is someone who wants to celebrate his birthday.
Aber gleichzeitig hatte ich selbst als Kind das Gefühl, dass etwas Absurdes passiert. Die Menschen hatten nicht einmal genug zu essen. Der Verkauf von Zucker war im Irak verboten. Und gleichzeitig verlangte Saddam von den Menschen, einen Kuchen zu backen. Das wirkte wie sehr sadistisches Verhalten. Und in diesem Fall hat er es an der ganzen Bevölkerung praktiziert, nicht nur an Einzelpersonen. Auch hier habe ich das Gefühl, dass die Auswirkungen bis heute in unserer Gesellschaft spürbar sind. Und ich fand es wichtig, diese Zeit noch einmal zu betrachten, auch weil wir weltweit sehen, wie sehr Diktaturen und Diktaturen immer mehr verherrlicht werden. Für mich war es auf jeden Fall gut, in die Geschichte zurückzugehen.
It was a good visit for me at least to go back in history.
Die neunjährige Lamia lebt bei ihrer Großmutter und muss nun Eier und Zucker für den Kuchen finden. Das ist außerordentlich schwierig, aber keinen Kuchen zu backen war keine Option, oder?
Wouldn't be an option. Sometimes it depends on the teacher, you know. The teacher could be nice and, you know, not mention to the government, but many teachers were just.
Nein, das war keine Option. Manchmal hing es vom Lehrer ab. Wenn der Lehrer nett war, dann hat er es der Regierung nicht gemeldet, wenn jemand keinen Kuchen gebacken hatte. Aber viele Lehrer waren einfach Soldaten. Sie sagten, dass sie dazu aufgefordert worden seien. Und so ging niemand dieses Risiko ein und kam mit leeren Händen zur Schule. Außerdem denke ich, dass Mädchen und Frauen die ersten Opfer von Diktaturen und Kriegen sind. Deshalb habe ich die Geschichte aus der Perspektive eines Mädchens erzählt. Eine Perspektive, die nicht voreingenommen und politisch ist. Als Regisseur fand ich das die perfekte Perspektive, um den Irak in den 1990er Jahren zu zeigen. POV to show Iraq in
1990s. Die Großmutter beschließt, Lamia wegzugeben und sie bei einer Bekannten unterzubringen. Inwiefern hat die Aufgabe, einen Kuchen zu backen, damit zu tun?
Ich glaube, der Kuchen war der Tropfen, der das Fass für die Großmutter Bibi zum Überlaufen brachte. In dem Film geht es so sehr um Liebe, um Freundlichkeit, Triumph und Opferbereitschaft. Liebe kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Die Großmutter wirkt hart und egoistisch, indem sie Lamia weggibt. Aber sie will ein besseres Leben für ihr Enkelkind. Sie will nicht, dass Lamia das Gleiche durchmacht wie sie. Das bedeutet, etwas zu opfern, das man liebt. Das war die Absicht der Großmutter. Aber Lamia ist ein Kind und denkt, es geht nur um den Kuchen. Wir haben also nur ihre Sicht der Realität. Deshalb denkt sie, es muss ein Kuchen her, so klein er auch ist.
Wenn wir über Lamias Perspektive sprechen, manchmal sehen wir Kampfjets über ihrem Kopf, manchmal sehen wir Särge. Aber das Thema der Realität des Krieges ist nicht sehr präsent. Warum nicht?
I think enough films have been made showing Iraq that, and enough films have been made
Ich bin der Meinung, es wurden schon genug Filme gedreht, die den Irak im Krieg zeigen und die Soldaten als Helden darstellen. Ich wollte normale Menschen zeigen. Der Krieg findet nur im Hintergrund statt. Wir spüren ihn. Wir spüren auch die Stille der Welt gegenüber der Ungerechtigkeit, die geschieht. Denn die Frage ist ja, wann macht uns unser Schweigen mitschuldig? Ich war mehr an den Menschen interessiert, die nicht an vorderster Front stehen, aber die tatsächlich den Preis dafür zahlen, die tatsächlich die Opfer sind, die nichts mit dem zu tun haben, was Saddam tut. Und gleichzeitig tragen sie die Last.
Lamia stammt aus einem sehr ländlichen Gebiet, aus den mesopotamischen Sümpfen im Süden des Irak. Die gehören zu den größten Frischwassersümpfen der Welt. Warum haben Sie gerade diese Region ausgewählt?
So, the legend says the marsh is the birthplace of Gilgamesh, the first story in human history.
Der Legende nach sind diese Sümpfe ja der Geburtsort von Gilgamesch, im ersten Epos der Menschheitsgeschichte. Und diese Sümpfe hat Saddam systematisch zerstört. Er hat das Wasser versalzen, er hat die Wasserversorgung unterbrochen, damit die Menschen diese Gegend verlassen. Er wollte sicherstellen, dass sich niemand, der sich ihm widersetzt, in den Sümpfen verstecken kann. Das war eine der größten Umweltkatastrophen in der Menschheitsgeschichte. Nachdem Saddam weg war, haben sich die Sümpfe erholt. Das Wasser kehrte zurück. Für mich symbolisiert das den Kampf zwischen Unsterblichkeit und Sterblichkeit. Die Natur siegt letztendlich immer. Und der Film hat auch diesen märchenhaften Ton. Die Sümpfe verstärken das meiner Meinung nach. Außerdem glaube ich, dass der Ort noch nie in einem Film so dargestellt wurde. Also hat einfach alles dafür gesprochen, den Film dort zu drehen und dann in die Stadt zu ziehen.
So, you know, everything was just authentically asking for the film to be shot there and then moving to the city.
Es scheint auch, als wollten Sie der Welt vielleicht eine andere Seite des Irak und der irakischen Landschaft zeigen, als wir sie sonst zu sehen bekommen, besonders während dieser Zeit des Krieges.
Yeah, 100%. I wanted to show something that people haven't seen from Iraq.
Ja, ganz genau. Wir hatten ja Angebote von Firmen, die uns eine Finanzierung angeboten haben, unter der Bedingung, dass wir den Film außerhalb des Irak drehen. Aber ich wollte in dieser Hinsicht keine Kompromisse eingehen. Ich dachte mir, dieser Film wird ein irakischer Film, der im Irak mit irakischen Laiendarstellern gedreht wird. Einer der Gründe dafür war, dass ich das Stigma brechen wollte, der Irak sei ein beängstigender Ort. Ich bin froh, dass wir es so gemacht haben. Wir sind tatsächlich der erste irakische Film, der jemals in Cannes ausgezeichnet wurde. Das Risiko war groß, aber die Belohnung war es auch.
So the reward has been great. Just like the risk was big.
Es klingt nach einer ziemlichen Herausforderung, für einen ersten Spielfilm mit Laiendarstellern und Kindern zu arbeiten und mit Bibi, der Großmutter, die ein Gesicht hat wie eine Skulptur und nicht ganz jung aussieht. Dazu das Drehen in der Natur. Wie haben Sie all das bewerkstelligt?
I mean, it was extremely challenging, I would say, because we did all street casting and it was very important for us to cast faces that we actually also remind us of the 90s.
Das war echt eine große Herausforderung, weil wir alle Castings auf der Straße gemacht haben und es uns sehr wichtig war, Gesichter zu casten, die uns auch an die 90er Jahre erinnern. Viele der Schauspieler konnten weder lesen noch schreiben. Es war also nicht möglich, ihnen ein Drehbuch zu geben und zu sagen, komm am nächsten Tag vorbereitet wieder. Ich habe mich stattdessen mit ihnen unterhalten, um zu sehen, wie sie auf die Kamera reagieren. Und ich habe sie gebeten, dies oder jenes zu tun. Wir sind durch die Straßen gelaufen, waren in Schulen, in Läden, Geschäften, Einkaufszentren. Und ich glaube, Lamia war die letzte Figur, die wir für den Film gecastet haben.
And Lamia was the last character we cast for the film. And I immediately felt like she is the character we need.
Ich hatte sofort das Gefühl, dass sie die Richtige für die Hauptfigur ist. Wir haben ihre Eltern angerufen und sie gebeten, mit Lamia ins Büro zu kommen. Die Eltern haben aber abgelehnt. Sie wollten nicht, dass ihre Tochter schauspielert oder irgendwas mit Kino zu tun hat. Ich habe sie überzeugt, trotzdem zu kommen, und sie haben uns vertraut. Und sie haben ihre Tochter dann doch in dem Film mitspielen lassen. Aber wie konnten wir dann sicher sein, dass sie den Film trägt? Wir haben keine Schauspielkurse gemacht. Ich habe verschiedene Workshops konzipiert, in denen sie einfach andere Dinge tut, die es mir als Regisseur und Drehbuchautor ermöglichten, sie besser kennenzulernen und besser zu verstehen. Ich habe versucht, das Drehbuch und das echte Leben miteinander zu verbinden.
Das klingt so, als brauchten Sie viel soziale Kompetenz und auch Improvisationsgeschick, um auf bestimmte Situationen ständig zu reagieren.
100%. You need to be aware. And this is what I was learning and experiencing. I always considered the script to be a living being.
Auf jeden Fall. Man muss sehr aufmerksam sein. Eines der Dinge, die ich während dieses Films wirklich gelernt und auch erlebt habe, ist, dass ich das Drehbuch immer als etwas Lebendiges betrachte. Es atmet, während es wächst. Die Herausforderung ist, dass es erst beim Dreh lebendig wird. Man muss also immer sehr aufmerksam sein. Einige meiner Figuren haben erst beim Dreh die beste Zeile gesagt. Als Autor hätte ich das nie hinbekommen. Man muss also flexibel genug sein, aber gleichzeitig darf man natürlich das Ziel nicht aus den Augen verlieren.
Der Regisseur Hassan Hadi über seinen Spielfilm Ein Kuchen für den Präsidenten, der kommt nächste Woche in die Kinos. Seit Donald Trump seine zweite Amtszeit angetreten ist, haben sich viele US-Stars mit politischen Äußerungen zurückgehalten. Aber nachdem ICE-Einheiten den Krankenpfleger Alex Pretty erschossen haben, scheint sich das zu ändern. Viele Künstlerinnen und Künstler haben sich in der vergangenen Woche zu Wort gemeldet und kritisieren das harte Durchgreifen der US-Regierung und rufen zum Teil auch zum Widerstand auf. Aus Kalifornien Nils Dumps mit seinem Überblick.
I've never been afraid to speak publicly.
Ich hatte nie Angst, öffentlich meine Meinung zu sagen, sagt Schauspieler Ethan Hawke auf dem Sundance Film Festival in Park City.
Free speech is so inhibited.
Viele sind gehemmt. Es liegt so viel Angst in der Luft.
There's so much fear in the air.
Ich habe sowas noch nie erlebt.
I've never witnessed it.
Die Hemmungen scheinen sich aber gerade mehr und mehr zu lösen.
Now they say they're here to uphold the law.
Sie sagen, sie seien hier, um das Gesetz aufrechtzuerhalten. Aber sie treten unsere Rechte mit Füßen. Wenn deine Haut schwarz oder braun ist, mein Freund, kannst du sofort befragt oder abgeschoben werden. Textet Bruce Springsteen in Streets of Minneapolis. Er kritisiert Donald Trump immer wieder laut und deutlich. Wir werden für dieses Land einstehen und für den Fremden in unserer Mitte. Hier in unserer Heimat haben sie getötet und gewütet im Winter des Jahres 26. Er habe den Song am Samstag geschrieben, am Dienstag aufgenommen und am Mittwoch veröffentlicht, schreibt Springsteen in sozialen Medien und weiter, als Reaktion auf den Staatsterror, der über Minneapolis hereingebrochen ist. Bei den Golden Globes am 11. Januar trägt Schauspieler Mark Ruffalo einen Button, auf dem Be Good steht. 4 Tage nachdem ICE-Einheiten die 37-jährige Renee Good töteten. Das ist für sie und für die Menschen in den USA, die terrorisiert werden und Angst haben. Ich bin einer von ihnen. Ich liebe dieses Land und was hier passiert, ist nicht Amerika. Nach dem Tod von Alex Pretty teilt Ruffalo ein Statement, in dem unter anderem steht:
Wir verdienen eine Strafverfolgung, die die Rechtsstaatlichkeit aufrechterhält und keine maskierten Schläger, die Chaos auf unseren Straßen verursachen.
Ice Out steht auf den Buttons, die Natalie Portman oder Olivia Wilde beim Sundance Festival tragen. Ein Zeichen der Solidarität mit den Protestierenden in Minneapolis. Revolution von den Pretenders läuft unter einem Post von Oscar-Gewinnerin Jamie Lee Curtis. Sie oder auch Schauspieler Pedro Pascal teilten eine Grafik mit Porträtzeichnungen von Renee Good und Alex Pretty. Darunter steht: Pretty good reason for a national strike. Ein ziemlich guter Grund für einen landesweiten Streik. Turn anger into action. Wandle Wut in Taten, postete Popstar Katy Perry. Sie rief ihre US-Follower auf, sich an ihre zuständigen Politiker im US-Senat zu wenden, mit dem Ziel, eine Budgeterhöhung für ICE-Einsätze zu blockieren.
These are not normal times.
Das sind keine normalen Zeiten, sagte Schauspieler Edward Norton der LA Times.
Es ist, als würden täglich außergerichtliche Übergriffe auf Amerikaner und Menschen stattfinden. Und das ist nicht in Ordnung. Wir können nicht so tun, als würde das nicht nicht passieren.
We cannot act like this is not happening.
Auch er sprach sich für einen landesweiten Generalstreik aus, bis der Eiseinsatz in Minneapolis beendet ist. Es ist bemerkenswert und beunruhigend zugleich, sagte Regisseur Alex Gibney.
What's great about it is that you have evidence.
Immerhin hat man Beweise für die Wahrheit, dass diese Art von staatlich gefördertem Terrorismus gegen Amerikaner ausgeübt wird. US-Popstar Billie Eilish hat die Eiseinsätze immer wieder kritisiert. Jetzt postete sie: Hey, meine lieben Promi-Kollegen, ihr werdet euch zu Wort melden, oder?
Nils Dams mit Stimmen aus Hollywood und aus der Musikbranche zum Vorgehen von Eiseinheiten in den USA. Bis morgen trifft sich im winterlichen Skiort Park City in Utah noch die unabhängige Filmszene, denn hier findet das Sundance Film Festival statt. 1978 vom Oscar-Gewinner Robert Redford gegründet und angewachsen zum größten unabhängigen Filmfestival der USA. Es ist die letzte Ausgabe in Park City in diesem Jahr, denn Sundance zieht um. Lange hat man gesucht und schließlich auch einen neuen Ort gefunden. Ab nächstem Jahr findet das Festival in Boulder, Colorado statt. Mein Kollege Patrick Heidmann kennt das Festival gut, ist auch in diesem Jahr wieder virtuell akkreditiert. Das heißt, er guckt sich die Wettbewerbsfilme am heimischen Bildschirm an und steht auch in engem Kontakt mit seinen KollegInnen vor Ort. Patrick, vielleicht erstmal zum Umzug. Erzähl mal, warum muss das Sundance Film oder warum will das Sundance Festival umziehen?
Ja, das liegt wirklich an besagter Größe, zu der das Festival herangewachsen ist. Das ist einfach zu groß geworden für Park City. Dazu muss man wissen, dieser Ort ist ein Skiort, ein Luxus-Skiort in den Bergen und der hat keine 10.000 Einwohner. Aber allein für das Sundance Film Festival kommen jedes Mal 80.000 Gäste von außerhalb und die haben einfach keinen Platz. Die Anwohner sind da, glaube ich, schwer genervt und für die Gäste ist es richtig teuer. Es gibt viel zu wenig Übernachtungsmöglichkeiten. Viele wohnen dann immer in Salt Lake City. Das ist fast eine Autostunde weit entfernt. Es gibt zu wenig Locations für die Branchenveranstaltungen und eigentlich gibt es auch keine echte Kinostruktur. Das heißt, die meisten Screenings müssen irgendwie in improvisierten Screeningräumen, in Turnhallen und Ähnlichem stattfinden. Und da hat man lange schon drüber gesprochen, dass das eigentlich so nicht weitergeht und sich dann dazu entschieden, wir ziehen um.
Das heißt, jetzt geht in Park City wirklich eine Ära zu Ende, vielleicht im doppelten Sinne, denn im letzten Herbst ist ja auch noch der Gründer Robert Redford gestorben. War das diesjährige Festival deswegen von Nostalgie und Wehmut gekennzeichnet oder doch eher von Vorfreude und sowas wie im Neuanfang?
Also Wehmut und Traurigkeit waren mit Sicherheit präsent, tatsächlich wegen Robert Redford, an den viele erinnert haben in diesem Jahr. Dann ist letztes Jahr auch noch kurz vor Weihnachten Tammy Rosen gestorben. Das war die langjährige Pressechefin des Festivals, die in der Branche extrem bekannt und vernetzt war. Das drückte, glaube ich, so ein bisschen auf die Stimmung und viele reisten da eben schon hin mit dem Wissen, das wird das letzte Mal sein, dass ich in diesem kleinen Örtchen sein werde. Das hat sich bemerkbar gemacht. Nicht umsonst waren deswegen in diesem Jahr auch gefühlt noch mehr VeteranInnen als sonst des Festivals da. Von Ethan Hawke über die Regisseurin Ava DuVernay, über die Duplass-Brüder, die Produzentin Christine Vincent. Alles Leute, die ihre Karriere viel zu verdanken haben dem Festival, die kamen wieder. Das Team zum Beispiel des Oscar-Gewinners Little Miss Sunshine feierte den 20. Geburtstag des Films, hat den Film nochmal gezeigt, der da in Sundance seine Erfolgsreise damals begann. Und trotzdem, glaube ich, überwog jetzt bei allen auch die Aufbruchsstimmung und die Freude auf was Neues. Denn Boulder, das wird wirklich ein ganz anderes Festival. Das Wetter ist dort besser, die Stadt ist deutlich größer, über 100.000 Einwohner. Es ist eine sehr studentische Stadt mit vielen Kinos. Und ich glaube, alle sind sehr optimistisch, dass es da nicht mehr so eng und nicht mehr so voll und vielleicht auch nicht mehr so teuer wird. Und das kann eigentlich nur besser werden.
Wir haben es gerade eben auch schon im Beitrag gehört. Die US-amerikanische Innenpolitik treibt aktuell auch die Filmbranche um. Wie sehr hat denn die Politik in diesem Jahr auch das Festival beschäftigt?
Sehr, würde ich sagen. Also selbst aus der Distanz habe ich das mitbekommen. Also nach der Ermordung oder Erschießung von Alex Pretty in Minneapolis gingen wirklich Leute auf die Straße. Zwar in den Hunderterzahlen nur, aber doch immerhin. Da waren dann auch Schauspieler wie Elijah Wood mit dabei. Und eigentlich wurde bei jedem Q&A, bei jedem Screening die Sache thematisiert. Natalie Portman hat sich dazu ausgesprochen, hat gesagt, dass, was die Regierung macht, ist das Schlimmste, was die Menschheit tun kann. Olivia Wilde hat gesagt, wir können diese Situation nicht als die neue Norm hinnehmen. Selbst Jenna Ortega, die man eher so als Netflix-Sternchen kennt, hat sich geäußert. Also jeder fühlte sich tatsächlich berufen. Und auch sonst gab es einfach ganz viele Vorfälle, die die Leute umgetrieben haben. Zum Beispiel gab es einen Kongressabgeordneten aus Florida, einen Afro-Kubaner, der bei einer Branchenparty von einem Trump-Anhänger geohrfeigt oder ins Gesicht geschlagen wurde. Und natürlich war die Politik auch auf der Leinwand vertreten. Weniger im US-Spielfilmwettbewerb, da, was ich bisher gesehen habe, zieht man sich sehr ins Private zurück. Aber gerade bei den dokumentarischen Arbeiten war wie immer in Sundance extrem viel Politik dabei. Es ging um die Bürgerrechtsbewegungen, um Ärzte im Gazastreifen, um Antirassismus-Aktivistinnen, um Untergrundkunst im Iran. Also Politik war, ich glaube, auf allen Ebenen präsenter denn je.
Von Sundance aus nehmen ja viele Filme dann ihren Lauf in die Welt. Und wie relevant Sundance in der Branche ist, das zeigt sich unter anderem daran, dass auch auf der Berlinale jetzt im Februar einige Filme laufen, die ihre Weltpremiere in Park City hatten. Zum Beispiel auch Josephine, der läuft nämlich sogar im Wettbewerb um den Goldenen Bären in Berlin. Den konntest du schon sehen. Läuft er zu Recht im Wettbewerb?
Absolut. Also im Sundance-Programm, was ich bisher gesehen habe, war dieser Film von der Regisseurin Beth de Arrujo, glaube ich, heißt sie, ein absolutes Highlight. Das ist ihr zweiter Film und der handelt von einem 8-jährigen Mädchen, Josephine nämlich, die in einem Park in San Francisco zufällig Zeugin wird, wie eine Frau vergewaltigt wird. Dank ihres Vaters unter anderem kann der Täter schnell gefasst werden, aber es geht dann darum, dass ihre Aussage nötig ist, um den Täter vor Gericht zu bringen und womöglich auch zu verurteilen. Aber er erzählt eben vor allem auch, was macht das mit dem Mädchen, dass sie das gesehen hat, obwohl sie eigentlich noch gar nicht versteht, was da passiert ist. Was macht das auch mit den Eltern, die jetzt irgendwie erklären müssen, was ist eigentlich Sex? Was ist Consent? Warum ist das wichtig? Was ist der Unterschied zwischen Selbstverteidigung und Aggression? Und warum ist auch nicht jedermann automatisch ein Täter? Das ist total komplex und richtig toll gemacht, sehr klug erzählt, sehr klar, sehr dicht, richtig erschütternd. Die erwachsenen Hauptrollen Gemma Chan und Channing Tatum sind hervorragend, aber noch viel toller ist dieses kleine Mädchen Mason Reeves, eine echte Entdeckung. Also ein Film, da kann die Berlinale sich glücklich schätzen, dass sie den auch im Programm hat.
Die amerikanische Branchenpresse jubiliert auch. Hast du denn noch ein paar andere Highlights gesehen bislang?
Ein paar. Wunderbar zum Beispiel ein Dokumentarfilm namens Forever Barbara von Birdie O'Connor. Der läuft übrigens auch auf der Berlinale im Forum Spezial. Das ist ein Werk über die Regisseurin Barbara Hammer, über deren Leben ich erschreckend wenig wusste und deren Werk auch heutzutage eigentlich viel zu wenig präsent ist, obwohl sie wirklich eine Pionierin war, was das lesbische Kino angeht. Ab den späten 60er Jahren schon eine eindrucksvolle Frau und ein toller Film, der ihr jetzt gewidmet ist. Auch sehr gut gefallen hat mir Union County von Adam Meeks, ein Debütfilm. Da geht es um einen jungen Mann, der mit seiner Drogensucht ringt und ist aus dem Gefängnis entlassen und wird dann verurteilt vom Gericht zu einer staatlich kontrollierten Rehabilitierungsmaßnahme. Und das ist weder als persönliche Geschichte noch als Blick auf die gerade in den ländlichen Regionen der USA ja doch immer noch sehr präsente Opioidkrise wirklich wahnsinnig neu oder unerwartet. Aber es ist sehr packend erzählt. Ein Film, der aus sehr viel Ruhe eine große Kraft gewinnt und toll gespielt ist, sowohl von dem britischen Hauptdarsteller Will Poulter als auch von sehr vielen Laiendarstellerinnen. Aber das war auch ein Film, und da musste ich jetzt nochmal abschließend dran denken, wo man sich fragt, wohin geht die Reise von dem Film heutzutage? Das ist typisches Sundance-Arthouse-Kino, was aber ja eigentlich in den regulären Kinos gar keinen Platz mehr hat, was aber auch bei den Streamern nicht wirklich Platz hat. Und ich fürchte, dass es diesem Film wie vielen anderen mittlerweile in Sundance so gehen wird, dass sie außer auf Festivals kaum noch irgendwo zu sehen sind. Und das ist, glaube ich, die eigentliche Herausforderung, der sich auch das Festival stellen muss, in Zukunft zu sehen, wo gibt es noch Platz für Independent-Kino, für Arthouse-Kino, weil der Raum wird immer enger und leider werden diese Filme viel zu selten noch gesehen.
Patrick Heidmann über das Sundance Festival. Die diesjährige Ausgabe geht am Wochenende zu Ende. Es ist die Abschiedsausgabe am alten Ort in Park City im US-Bundesstaat Utah. Es gibt eine ziemlich verlässliche Regel in der Filmwelt. Immer wenn der südkoreanische Regisseur Park Chang-wook einen neuen Film fertig hat, dann läuft er auf einem der großen Festivals. Und dabei macht er es wie sein Kollege, der Oscar-Preisträger Bong Joon-ho. Er bringt mit den Mitteln des populären Kinos die gesellschaftlichen und sozialen Zustände seiner Heimat auf die Leinwand. Sein aktueller Film hatte beim Filmfestival Venedig im letzten September Weltpremiere und kommt am Donnerstag in unsere Kinos. Es geht um eine Familie, die mit der plötzlichen Arbeitslosigkeit des Vaters konfrontiert wird. Eine Familie verliert ihren Wohlstand. Und der Titel No Other Choice verweist auf radikale Lösungen. Diese bespreche ich mit Anke Lewicke. Hallo Anke.
Hallo.
Ja, lass uns mal die Ausgangssituation skizzieren. Zu Beginn sehen wir die vierköpfige Familie noch beim Grillen im Garten, noch scheint die Sonne, aber da liegt schon was in der Luft.
Ja, du hast ja die erste Szene schon beschrieben und die ist so eine totale. Der Vater steht vor dem Grill, ist ganz glücklich und dann sehen wir, wie der Himmel sich immer mehr zuzieht. Und wir wissen ja aus dem Kino, wenn die dunklen Wolken kommen, dann passiert was. Und mit solchen Mitteln spielt ja Park Chan-wook ganz gerne, um uns von vornherein in so einen Schockzustand zu setzen, ja. Und wir kriegen wirklich eine Familie mit, der es gut geht. Also die Kleine spielt Cello, es geht, die Frau spielt Tennis, alles ist super. Und der Vater, Manso, arbeitet in einer Papierfabrik und ist auch seit 25 Jahren ein angesehener Mitarbeiter, aber es geht der Papierbranche schlecht. Ihm wird gekündigt. Und das Interessante ist, um nochmal auf das Eingangsbild zu kommen, wir sehen den Himmel und dann geht die Kamera so runter. Aber sie geht nie auf Augenhöhe, sondern sie bleibt eben immer so leicht erhöht. Also es ist wie so eine Versuchsanordnung, was da passieren wird. Und dann sind wir eben schon ziemlich schnell mittendrin in einer, ja, wie soll ich sagen, Sozialsatire oder in einem schwarzhumorigen Überlebenskampf, weil dieser Mansou bekommt mit, es gibt eine neue Papierfabrik. Und er überlegt sich, ich kann den Job nur bekommen, wenn ich alle anderen Bewerber ausschalte.
Ja, da ahnt man schon, es geht dann auch nicht ganz ohne Gewalt zu. Jetzt weiß man spätestens seit Oldboy, dem zweiten Teil von Park Chan-wooks Rache-Trilogie, dass er eben vor extremen Gewaltexzessen nicht zurückschreckt. Auch hier verliert ja der entlassene Angestellte irgendwie so seine moralische Orientierung, greift durchaus zu Gewalt. Aber du hast schon gesagt, es ist eine Satire. Es gibt auch Slapstick-Momente. Nimmt es was von der Wucht der Gewalt?
Nee, finde ich überhaupt nicht. Also das ist eben das Gute bei Park Chan-wook, dass er diese Gratwanderung eben immer hinbekommt und dass die Gewaltexzesse, die es in dem Film ja auch geben wird, dass die eben immer mehr einen Effekt haben, also mehr als einen Effekt sind. Nehmen wir doch seinen Film Old Boy aus der Rache-Trilogie. Da geht es um einen Mann, der wird 15 Jahre inhaftiert, weiß nicht warum. Und wenn er rauskommt, schwört er Rache und er zieht dann jemanden, einem seiner ehemaligen Wärter, die Zähne. Und das sind so Sachen, wo man denkt, diese surrealistisch-klaustrophobischen Bilder, da halt wirklich auch die Geschichte nach. Also die Militärdiktatur, die ganzen Verbrechen, die in den Folterkellern begangen wurden. Und genauso halt hier eben auch die Gegenwart nach. Also der Wirtschaft geht es in Korea schlecht. Und warum nicht mit den Mitteln, wie du schon gesagt hast, des Kinos sich da reinwerfen und das so überzogen zu erzählen. Und ich finde, er kriegt das wirklich so hin, dass es überhaupt nichts von der Wucht verliert, weil man ist die ganze Zeit auch in dem moralischen Dilemma des Mannes drin. Also mit den Männern, die er umbringen wird, kann er sich ja auch identifizieren.
Wenn man Interviews mit Park Chan-wook sieht, dann nennt er häufig Alfred Hitchcock als eins seiner großen Vorbilder. Gibt es in No Other Choice Szenen, in denen du ja den Meister des Suspense Hitchcock erkannt hast?
Ja, auf alle Fälle. Nehmen wir doch mal die Farbdramaturgie. Am Anfang ist der Film grell, hell, freundlich. Und mit diesem moralischen Verfall seines Helden wird es immer dunkler und düsterer. Also das ist einfach ein schöner Effekt, der sehr elegant ausgeführt ist. Überhaupt ist es ein sehr eleganter Filmemacher. Also wie dann so Alltagsgegenstände eingeführt werden. Also er will einmal eine Blumenvase auf den Nebenbuhler runterwerfen.
Das ist mehr ein Blumentopf, ne? Blumentopf, so ein 100 Kilo schwerer.
Und wie er dann da von unten die Kamera ihn zeigt mit so einem schmerzverzerrten Gesicht, das hat natürlich was Slapstickhaftes. Oder wenn er da, das Haus ist sowieso abgelegen und er geht da mit der Pistole rein und will seinen Nebenbuhler eben umbringen. Da kommt auch die Frau und es läuft total laut Musik und sie kämpften alle stundenlang um diese Pistole. Da muss man lachen, auch wenn einem das Lachen immer wieder im Halse stecken bleibt. Und dass die Musik dabei so laut ist, das kann sie sowieso keiner hören. Das macht diesen Film so schwarzhumorig. Und solche Sachen hatte ja auch eben immer Hitchcock drauf.
Überhaupt nimmt sich ja Park Chan-wook auch immer wieder die Zeit für überraschende Nebenstränge, die vielleicht auf den ersten Blick von der Handlung abweichen, aber dann doch immer wieder Sinn ergeben. Wie macht er das?
Ja, du meinst zum Beispiel den Schlangenbiss oder dass sein Sohn auch auf kriminelle Abwege gerät Oder es gibt auf einmal einen Kostümball, wo seine Frau als Pocahontas auftaucht und er als General John Smith. Und da wird dann so nebenbei noch so, ja, was heißt das für einen Mann, wenn er keine Arbeit mehr hat? Also was heißt das für das Männerbild? Das kommt da mit rein. Und die Sachen, die ich gerade so erzählt habe, das sind so, wie soll ich sagen, Nebenklänge, Töne, die aber zu dieser Gesamtkomposition gehören. Und die Musik ist ja auch sehr mächtig, wuchtig in dem Film. Aber das ist so schön eingeführt, weil die kleine Tochter, die ja ein bisschen autistisch ist, immer Cello spielt. Und die macht sich ja so Farbdiagramme, um die ganzen verschiedenen Töne aufzuzeichnen. Und genau so arbeitet eben auch Park Chan-wook. Also er macht seine Arbeitsweise über dieses Mädchen auch deutlich.
Also halten wir fest, man fühlt sich unterhalten, aber irgendwie hinterlässt der Film doch eine Wirkung oder macht einen nachdenklich.
Ja, ich habe es ja schon gesagt mit diesem moralischen Dilemma, was da ist. Also da bringt ein Mann einen anderen Mann um, der auch eine Tochter hat. Das einfach so mal zu erzählen und gleichzeitig das Schlussbild, wenn die AI sozusagen, also die künstliche Intelligenz, die Arbeit in der Fabrik übernimmt, da weist der Film ja in eine Gegenwart auch wieder hinein.
Anke Lewicke über Park Chan-wooks No Other Choice. Der Film kommt am Donnerstag ins Kino. Und im März kommt übrigens auch ein Klassiker von ihm wieder auf die große Leinwand, nämlich Oldboy. Vor einigen Tagen ist ein riesiger Wintersturm über die Vereinigten Staaten hinweggefegt und hat den Alltag für viele Menschen lahmgelegt. New Yorks Bürgermeister Zoran Mamdani hat der Bevölkerung empfohlen, zu Hause zu bleiben. Und wer eine Karte der lokalen Bibliotheken habe, solle sich auch Heated Rivalry kostenlos herunterladen und lesen, hat er gesagt. Das Buch handelt von professionellen schwulen Hockeyspielern und ist die Grundlage für eine gleichnamige Serie. Heated Rivalry, die Serie, die kommt nächste Woche am 6. Februar nun auch nach Deutschland zum Streamingdienst HBO Max. In Nordamerika ist drumherum ein regelrechter Hype entstanden, der auch Wochen nach Veröffentlichung der letzten Folge noch nicht abgeklungen ist. Dennis Kastrup berichtet aus dem kanadischen Montreal.
Nein, hier kreischen keine Fußballfans beim Public Viewing. Die Aufnahme stammt aus einer kalifornischen Bar, in der gemeinsam Heated Rivalry geschaut wurde. Auf dem Bildschirm sind ein Eishockeyspieler und ein anderer Mann auf dem Eis zu sehen. Sie küssen sich. Die Szene stammt aus Episode 5 und gilt unter Fans als ikonisch. Die Geschichte von Heated Rivalry. Die homosexuellen Eishockeyspieler Shane Hollander und Ilya Rosanov lernen sich jung kennen. Der eine ist Kanadier, der andere hat russische Wurzeln. Sie finden sich attraktiv, müssen ihre privaten Sextreffen aber im Sport verheimlichen. Beide machen Karriere und spielen immer wieder gegeneinander. Auf dem Eis sind sie erbitterte Gegner, neben dem Ring entwickelt sich aber eine Liebesgeschichte.
We will be seeing each other a lot.
Yeah, Boston and Montreal play against each other often.
Die Buchgrundlage für die Serie stammt von Rachel Reed. Die kanadische Autorin ist leidenschaftliche Eishockey-Anhängerin und hat gleich eine ganze Buchreihe mit Eishockey-Romance-Geschichten geschrieben. Game Changers. Sie sei wütend darüber gewesen, dass in der National Hockey League eine homophobe Stimmung herrsche. Die Bücher sollten sich dagegen auflehnen, sagte sie. Und genau diesen Ansatz fand Jacob Tierney interessant. Der Regisseur und Drehbuchautor der Serie sagte in einem Interview mit dem kanadischen Sender CBC:
These kinds of books don't get adapted.
Solche Bücher werden in der Regel nicht verfilmt. Aber das Publikum liebt sie leidenschaftlich. Das gilt wohl besonders für die expliziten Szenen. Ich glaube, das ist keine Mainstream-Romanze. Das ist eher etwas für Liebhaber. Aber die Leute, die dieses Buch mögen, die lieben es wirklich. Sie lieben diese Figuren. Sie lieben diese Serie und sie sprechen laut darüber.
Das hat Tierney vor Beginn der Ausstrahlung gesagt. Er und sein Team haben zu dem Zeitpunkt nicht geahnt, dass die Serie so ein großer Erfolg wird und im Mainstream landet. In der kanadischen Provinz Quebec hört der Hype auch einen Monat nach dem Ende der Staffel nicht auf. Es gibt Heated Rivalry, Quizabende und Raves. In dem Buchladen Joy de Livre in Montreal gehen die Betreiberinnen sogar noch einen Schritt weiter. Jeden Sonntag zeigen sie zu Snacks und Drinks jede einzelne Folge noch einmal. Claire Trottier ist Mitbesitzerin des Buchladens.
Die Menschen sehnen sich nach Freude und menschlicher Verbundenheit. Ich denke, wir brauchen das in diesen Zeiten. Die Serie hat den Menschen enorme Freude bereitet. Es ist wie eine Art Katharsis, die Momente der Freude gemeinsam zu erleben.
These moments of joy.
Und manche Fans können davon gar nicht genug bekommen. Eine Zuschauerin berichtet, dass es ihr 7. Durchlauf der Staffel sei. Das Publikum an diesem kalten Winterabend ist gemischt, aber tendenziell sitzen mehr Frauen in dem Laden, was nicht ungewöhnlich ist für die Serie.
Es hat für Frauen etwas Befreiendes, eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern zu lesen. Das nimmt die Machtverhältnisse aus der Gleichung heraus, die manchmal zwischen einem Mann und einer Frau bestehen. Man kann sich ganz auf die Liebesgeschichte einlassen. Es ist ein gutes Gefühl, zwei Männer zu sehen, die verletzlich sind. Das ist ein Bruch mit der toxischen Männlichkeit.
Auch die Sexszenen in Heated Rivalry sind so offen und direkt, wie man sie im Mainstream von zwei Männern selten zu sehen bekommt. Die liebende Nähe und Zärtlichkeit der Hauptfiguren stehen im direkten Gegensatz zum Eishockeysport, der von dem harten männlichen Gehabe dominiert wird und bei dem oft auch die Fäuste fliegen. Das sieht GP ähnlich. Der Fan trägt an diesem Abend ein Eishockey-Trikot, auf dem hinten der Name des Protagonisten steht. Rosanoff.
Im Eishockey gibt es noch viel zu tun, was die LGBTQ-Szene angeht. Und ich finde, dass die Serie wirklich gut zeigt, in welche Richtung es gehen muss. Deshalb halte ich es für sehr wichtig, dass das Buch und die Serie das Thema behandeln.
Heated Rivalry begeistert am Ende nicht wegen der spannenden Geschichte, tollen Dialoge oder ausgefeilten Kameraführungen. Es gibt auch Kritik am eher altmodischen Blick auf eine homosexuelle Beziehung. Es sind die Intensität, das Tempo, die emotionale Wirkung und der positive Ausgang einer komplizierten Beziehung, die so gut funktionieren. Und in Kanada kommt natürlich der Umstand dazu, dass Eishockey die beliebteste Sportart ist. Ob das auch für einen Hype in Deutschland sorgen wird, bleibt abzuwarten.
Dennis Kastrup aus Montreal über die Serie Heated Rivalry, die startet bei uns am 6. Februar beim Streamingdienst HBO Max. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast über die Deutschlandfunk App. Ich bin Susanne Burg.